In der nächsten Stunde kommen Menschen zu Wort, die Inklusion tagtäglich leben. Zum Beispiel in den Ernst-Barlach-Schulen, in denen Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam unterrichtet werden. Es kommen zu Wort Alicia, die in der Cafeteria arbeitet, Frau Martina Weide-Gerdke, die Chefin der Realschule und der VOS, Lilly und Emma, zwei Schülerinnen der 9a. Ein Gespräch mit der Familie von Max in der zweiten Hälfte der Sendung gibt einen Einblick in das Familienleben mit einem schwerstbehinderten Kind. Max ist 13 Jahre alt. Wir haben uns in Mistreu, einem Badeort an der polnischen Ostseeküste, kennengelernt. Der Baustelle Inklusion. Hinter der Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft steht die Erkenntnis, dass wir alle Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, eben auch unterschiedlichen Defiziten im Körperlichen, die sind oft leicht zu erkennen, im Mentalen, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber auch im sozialen Bereich sind. Das, was wir jeden Tag, da brauchen wir nur auf die Straße zu gehen, wahrnehmen, sind Defizite im sozialen Bereich.
Das Problem ist aber leider, sobald wir aus der Stiftung Pfennigparade raus sind, also in normalen Einkäuferhäusern, in normalen Schulen oder sonst irgendwo den Krankenhäusern, da merken wir eigentlich, wie behindert die da draußen sind. Dass die denken, alle Gesunden oder die denken, die sind gesund und die werden immer so gesund bleiben und die werden immer schnell funktionieren und die werden immer schnell fahren können. Nein, es kann uns jeden treffen. Und es geht ganz schnell, so schnell können sie nicht schauen. Das hängt an einem Seidenfaden. Gehen sie ins Schwimmbad, springen sie in den Pool und kommen blöd mit dem Kopf irgendwo hin und dann sind sie querschnittsgelähmt. Dann sind sie aber angewiesen. Und dann können sie gar nichts mehr machen, geschweige denn ganz lange an der Schlange stehen und Geld zählen. Da sind sie auf Menschen angewiesen, die ja, ihre Hände und Füße sind.
So Alicia, die Frau in der Cafeteria der Ernst-Barlach-Schulen. Die Stiftung Pfennigparade, zu der die Ernst-Barlach-Schulen im Schwabinger Norden gehören, wurde 1952 von engagierten Münchner Bürgerinnen und Bürgern gegründet, um die Folgen einer Polio-Epidemie teilweise aufzufangen. Zur Stiftung gehören nicht nur die Schulen, sondern auch ein Kindergarten, eine heilpädagogische Tagesstätte, ein Internat, 150 Außenwohngruppen und auch viele unterschiedliche Therapieplätze. Es gibt Werkstätten, eine Buchbinderei und eine Tochtergesellschaft, die Serviceleistungen im IT-Bereich anbietet. In den Einrichtungen der Stiftung leben, lernen und arbeiten heute mehr als 2500 Menschen, davon ungefähr 1500 mit Behinderung. So viel die dürren Fakten und jetzt zu den Menschen.
Frau Weide-Gerdke, Sie sind Chefin der Ernst-Barlach-Schulen, und zwar nicht nur der VOS, sondern auch der Realschule, was so ein bisschen außergewöhnlich ist, zusätzlich zu dem, was die Schulen so auszeichnet.
Ja, also bei uns hat das eine lange Geschichte. Wir haben in den 80er Jahren angefangen, in den weiterführenden Förderschulen auch Nichtbehinderte aufzunehmen, in der Real- und Fachoberschule, weil das auf Wunsch der Behinderten war eigentlich. Die wollten das. Die haben gesagt, wir brauchen die Nichtbehinderten auch bei uns. Wir haben keine Lust, mit 15 Rollstühlen durch die Gegend zu ziehen und wir wollen die Nichtbehinderten bei uns haben, die brauchen wir. Und das hat dann die damalige Schulleiterin auch gemacht. Sie hat die Nichtbehinderten einfach dazugenommen. Das nannte man damals Integration andersrum. Jetzt sind wir inklusive Schulen, das ist jetzt der neue Begriff dafür. Wir sind natürlich nicht vollkommen inklusiv, weil wir beschulen ja nicht wohnortnah und wir haben immer noch einen Anteil von über 50% Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. So heißt es im Amtsdeutsch. Und der sonderpädagogische Förderbedarf bei uns ist die körperlich-motorische Entwicklung. Mittlerweile kann man das aber nicht mehr so trennen. Und es gibt die Mehrfachbehinderungen und es gibt Behinderungsarten, die passen irgendwie nicht so rein. Und wir sind ja immer so im Sortieren hier, auch der Förderschulbereich in Bayern sortiert die Kinder. Und das löst sich so mittlerweile auf. Das ist mit einem Effekt dieser Inklusionsdebatte, dass sich das etwas auflöst. Also wir haben auch autistische Schüler und wir haben natürlich auch Schüler im sozial-emotionalen Bereich. Das ist dann der sozial-emotionale Förderbedarf. Davon können wir aber wirklich nicht viele nehmen. Da müssen wir aufpassen, wie das zu unserem Klientel dazu passt. Also wir müssen immer gut gucken, wie ist die Gruppe, wie geht das. In einer Gruppe kann gut ein, je nachdem, wie der Autismus ausgeprägt ist, auch manchmal zwei Schüler sein. Und wenn dann die sozial-emotionale Störung nicht zu belastend ist, dann kann man die auch mittragen in der Gruppe. Aber wir haben eben in der Gruppe dann auch die Nichtbehinderten, wir haben die Körperbehinderten. Die sind natürlich unser Hauptklientel.
Also ich bin die Lilly, bin 15 Jahre und gehe in die 9a.
Ich bin Emma, bin 14 Jahre und gehe auch in die 9a.
Schule ist einfach so ein Treffpunkt, wo man viele Leute kennt, wo man sich verabredet.
Ja, das sehe ich halt auch so, eben durch die Freunde in der Schule. Also es motiviert einen ja auch, irgendwie jeden Tag da auch hinzugehen. Ja.
Fühlst du dich hier aufgehoben?
Ja, also schon. Ich bin ja hier schon seit dem Kindergarten. Und es gab nie Probleme, war alles immer schön.
Also ich fühle mich ja auch aufgehoben. Klar gibt es manchmal irgendwie Vorfälle innerhalb der Klasse oder so, aber trotzdem fühle ich mich ja aufgehoben.
Was macht die Schule, damit du dich aufgehoben fühlst?
Was macht die Schule? Also das macht man, glaube ich, selber so gegenseitig. Man knüpft Freundschaften. Das passiert einfach, das ist nicht schwierig.
Was machen die Lehrer, Lehrerinnen, damit du dich aufgehoben fühlst?
Ja, die Lehrer behandeln halt einfach jeden gleich. Und das ist eigentlich so der Punkt. Und die Schüler behandeln auch jeden gleich so. Den Schülern ist eigentlich ziemlich egal, ob jetzt jemand eine Behinderung hat oder nicht.
Optisch, wenn man jemanden im Rollstuhl sieht oder mit Gehhilfe oder mit Krücken, dann denkt man ja, der ist körperbehindert. Ja, hat eine körperliche Einschränkung, das stimmt. Aber menschlich, sobald man mit denen anfängt zu reden, dann sieht man eigentlich, wie fit die sind und wie tolerant die sein können, obwohl man von außen her gar nicht so viel erwarten würde wahrscheinlich von denen. In der Stiftung Pfennigparade, ich sehe nur verständnisvolle, geduldige, freundliche, die aus Lebensfreude platzen könnten, sind hier. Das kann man so schlecht erklären. Man muss mal sich vielleicht einmal mit so jemandem anfreunden, der vielleicht oder die körperbehindert ist.
Weil sie halt merken, dass es auch für nichtbehinderte Kinder halt schön ist, in einer kleinen Gruppe unterrichtet zu werden, in einer persönlichen Atmosphäre. Man muss zwar viel auch warten, das müssen unsere kleinen Fünftklässler am Anfang üben, das kennen sie nicht. Sie kommen oft aus Grundschulen, in denen so schnell, 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 wer ist der Erste? Ja, da ist das ganz wichtig und da wird das als hohe Leistung angesehen, wenn man besonders schnell sein kann. Und bei uns lernen sie, nee, da kommen sie erstmal, sind manche dann ganz enttäuscht, weil wir sagen, nee, schnell sein ist bei uns kein großes Ziel. Wir warten, bis alle da sind und orientiert sich am langsamsten. Okay? So, das müssen die lernen. Und das ist dann das, was man nennt soziale Kompetenz und was vielen Eltern dann wichtig ist, dass sie sagen, mein Kind soll soziale Kompetenzen lernen.
Integration andersrum bedeutet auch, so verstehe ich es zumindest teilweise, dass wir von den Behinderten lernen können, weil sie Fähigkeiten besitzen, die wir gar nicht haben.
So würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich würde eher so sagen, was die Kinder lernen, ist, dass die Behinderung in den Hintergrund tritt und der Mensch in den Vordergrund. Wenn sie am Anfang kommen in der 5. Klasse und man fragt sie dann, wer ist in deiner Klasse behindert? Wir reden ja dann mit den Kindern drüber. Schau mal, die sitzt im Rollstuhl und so. Dann sagen sie, in meiner Klasse sind 5 Behinderte oder so. 3-4 Monate später, wenn sie die gleichen Kinder fragen, wer in deiner Klasse ist denn behindert, dann wissen sie es gar nicht mehr so genau. Dann wissen sie, da ist die und die, mit der kann man gut das machen und der. Und nur weil jemand im Rollstuhl sitzt, muss er kein netter Typ sein. Ja, dann findet man den vielleicht auch blöd. Der kann da auch einer sein, der nie Danke sagt, der nie Bitte sagt, der einem nie was ausleiht, der irgendwie gar nicht so nett ist und so. Und das ist dann das Wichtige. Wie ist der Mitschüler? Wie ist der Mensch? Und das finde ich toll. Also das finde ich so erstaunlich, dass die Behinderung nicht mehr im Vordergrund ist, weil im öffentlichen Leben, im Straßenverkehr, überall sieht man als erstes, Rollstuhlfahrer.
Gut, und jetzt öffne ich mal die Büchse und sage, also die Lilly ist 15 und sitzt im Rollstuhl und die Emma sitzt nicht im Rollstuhl. Ich nehme an, du gehörst zu den sogenannten Normalos. Emma, wie lange gehst du schon hier in diese Schule und warum?
Also seit der 5. Klasse gehe ich hier hin, weil meine Mutter kennt diese Schule halt schon von einem Freund von ihr. Ja, dann habe ich hier Probeunterricht gemacht, haben sie mich angenommen.
Jetzt an dich gefragt, Lilly, wo kannst du den anderen helfen?
Ja, also Hilfe, in welchem Sinne? Wir helfen uns alle gegenseitig. Wenn wir was nicht verstehen, erklären wir es. Wenn ich Fragen bekomme, helfe ich natürlich gerne und genauso helfen mir die anderen, wo ich halt Hilfe brauche.
Was sind denn deine Lieblingsfächer?
Kunst, ich mag Sport und ja, Biologie ist auch noch ganz nett.
Welche Sportarten sind es, die du gerne magst?
Also ich mag sehr gerne Fußball.
Also ich spiele gerne Fußball.
Ich schaue einfach nur gerne Fußball im Fernsehen. Und ja, selber so Sport mache ich gar nicht. Gibt natürlich aber auch so Rollstuhlhockey und so, aber ich persönlich mache jetzt nichts. Ich spiele Theater hier in der Schule. Das mache ich jetzt schon das dritte Jahr.
Und dieselbe Frage an dich. Was magst du an der Schule von diesen Schulfächern?
Ja, ich mag eben auch Kunst. Englisch mag ich sehr gern. Und ich finde halt, Mathe kann ziemlich Spaß machen, wenn man es versteht. Und also wenn man es versteht, dann ist es auch so mit eins meiner liebsten Fächer. Und sonst noch Chemie finde ich ganz interessant.
Nachdem ihr eine Inklusionsschule seid, habt ihr bessere Arbeitsbedingungen als andere Schüler und Schülerinnen. Eure Klassen sind kleiner. Wie viele Kinder seid ihr in der Klasse?
17. Aber das ist jetzt eigentlich schon viel. So für die normalen Klassen eigentlich. So, wir sind jetzt schon.
Wir sind die größte Klasse der Schule. Das also so der Normalschnitt ist so 14, 15. Natürlich haben wir den Vorteil, es ist leiser. Aber sonst gibt es eigentlich jetzt keine großen Vorteile. Natürlich ist die Klasse, hat wahrscheinlich einen größeren Klassenzusammenhalt, weil wir halt kleiner sind und uns alle sehr gut verstehen.
Wie viele Handicapped-Kinder habt ihr in der Klasse von den 17? Wie viele sind das?
Ich denke so 8.
Ja, genau.
Wir sind jetzt 4 Rollstuhlfahrer, das ist schon viel in einer Klasse, weil halt die Klassenzimmer natürlich nicht so riesig sind wie in einer Normalschule. Wir haben Platz genügend noch. Im Schnitt sind meistens so 2 mal 3, aber mal auch nur ein Rollstuhlfahrer in der Klasse.
Welche besonderen Fähigkeiten müssen Sie mitbringen, um hier den Kindern den Schulstoff beizubringen, die die ganz normalen eben auch bringen müssen?
Ja, also wir arbeiten ja zielgleich bei uns an der Schule. Das heißt, alle machen dieselbe Abschlussprüfung, sowohl in der Realschule als auch in der Fachoberschule. Ja, was man mitbringen muss, ist auf jeden Fall mal sehr viel Geduld. Man muss wirklich manchen Schülern viel mehr Zeit geben. Dann müssen die Mitschüler auch Geduld zeigen natürlich. Man muss es den Schülern vormachen. Passt auf, da ist jemand, der hat ein Handicap, der braucht länger. Also geben wir ihm die Zeit und wir geben ihm auch die Ruhe und die Möglichkeit, sein Ding zu machen. Was man noch mitbringen muss bei uns, ist die Bereitschaft, so multiprofessionell zu arbeiten. Das heißt, ich bin nicht allein in meinem Klassenzimmer, mache die Tür zu und bin da so in meinem ganz privaten Raum mit meinen Schülern, sondern da sind Schreibhilfen dabei, Schulbegleitungen dabei. Da kann es sein, dass mal jemand rausgehen muss, wieder reinkommen geht, dass ein Therapeut kommt und den Schüler, der vorher im Rollstuhl sitzt, in einen Stehständer stellt, weil der muss jetzt mal eine halbe Stunde im Stehständer stehen, zum Beispiel. Ja. Es gibt Schüler, die müssen mehr essen oder mehr trinken, müssen öfter nach draußen gehen. Es ist auf der einen Seite eine Unruhe da, mit der ich leben muss. Und ich muss damit leben, dass etwas passieren kann während des Unterrichts, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja? Ich komme mit meiner super vorbereiteten Stunde da rein und dann kann halt passieren, dass ein Schüler einen epileptischen Anfall kriegt und dann müssen wir die Sachen regeln und müssen da reagieren und dann wird halt die Mathematik oder die binomische Formel ist dann einfach nicht mehr so wichtig. Das ist dann nicht so wichtig, es gibt Wichtigeres. Das ist auch so eine wichtige Erkenntnis mit dem Unterricht.
Also auch bei der modernen Pädagogik, so sie denn modern sein sollte, steht der Mensch im Vordergrund. Und was ich jetzt so wahrnehme, ist ganz einfach, zuerst kommt der Mensch und dann der Schulstoff.
Ganz klar, und es gibt Wichtigeres.
Lilly, wenn du mit deinen Eltern oder Geschwistern in der Stadt unterwegs bist, merkst du ganz deutlich, dass die Leute dich manchmal so ein bisschen merkwürdig anschauen. Wie gehst du damit um?
Ja, also natürlich gibt es hin und wieder Leute, die einen angucken. Aber die Leute sind zum Teil sehr freundlich und öffnen einem die Türen. Also sie machen da jetzt auch keine großen Unterschiede.
Gibt es manchmal Hilfe, die dir angeboten wird, die du gar nicht willst?
Wenn man Hilfe braucht, dann nimmt man sie natürlich an. Und wenn ich in dem Fall mal keine Hilfe brauche, dann sage ich natürlich nein, danke.
Also das Wichtigste ist immer, dass man Gelegenheiten schafft, Gelegenheiten der Begegnung. Und wir gehen auch viel raus mit unseren Kindern hier. Wir machen Exkursionen, Stadtrundgänge, Ausflüge. Wir versuchen schon, ihnen zu zeigen, pass auf, hier bei uns ist alles ziemlich ideal, barrierefrei. Wenn du dann woanders hinkommst, muss das nicht so sein. Das müssen sie einfach lernen und sie müssen lernen, ihre Situation realistisch einzuschätzen. Wir machen hier keine Traumvisionen oder sagen, boah, wenn du jetzt ein tolles Abitur hast, dann kannst du studieren. Das geht dann vielleicht auch noch gut, weil die LMU hier in München ist sehr gut eingestellt auf Behinderte. Aber dann sind die oft arbeitslos und sitzen da und haben keine Arbeit. Und auch der erste Arbeitsmarkt ist nicht so selbstverständlich für sie. Und das bearbeiten wir natürlich. Wir haben auch da extra Unterrichtszeit nehmen wir dafür her, um solche Fragen zu bearbeiten und zu sagen, pass auf, so toll, wie es hier vielleicht jetzt gerade so erscheint. Und da erscheint den Kindern dann oft, alles ist möglich, ist dann nicht. Die Pfennigparade selber ist ein großer Arbeitgeber für Menschen mit Behinderung. Und da können wir auch Leute unterbringen, aber natürlich nur begrenzt. Und es muss ja auch zu der Neigung und dem Wunsch des Schülers, der Schülerin passen.
Ihr seid jetzt 9. Wollt ihr beide Abi machen hier an der Schule?
Also wir können jetzt erstmal nach der 10. die mittlere Reife fertig machen. Und danach können wir auch noch auf die FOS gehen. Und die geht dann bis zur 12. und dann haben wir unser Fachabitur. Aber man muss halt den Notenschnitt dafür haben.
Und du?
Ja, also ich weiß noch nicht genau, ob ich das Abitur machen will. Aber wenn, dann würde ich glaube ich schon auf dieser Schule machen.
Das Thema der heutigen Sendung: Wege in eine inklusive Gesellschaft. Lilly und Emma, zwei ganz normale Jugendliche, 15 und 14 Jahre alt. Lilly sitzt im Rollstuhl.
Ich gehe wie jedes Mädchen gerne shoppen. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Und gehe mit denen irgendwo hin und ja.
Was machst du gerne?
Ich gehe auch gerne in die Stadt. Aber ich mache halt auch gerne was mit meiner Familie oder eben auch, also die meiste Zeit mache ich eigentlich was mit meinen Freunden.
Danke, dass ihr bereit wart, hier zu sprechen und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Die fundamentalen Bedürfnisse von Jugendlichen mit oder ohne körperliche Behinderung sind eben nicht so unterschiedlich. Und jetzt nochmal Frau Weide-Gertke.
Also der Trend mit den Behinderungen ist so, dass wir verstärkt junge Leute bekommen, die durch einen Unfall in diesen Behinderungsstatus gekommen sind oder durch eine schwere Krankheit, Transplantationen auch, und Krebserkrankungen, Gehirntumor und solche Geschichten halt. Weil der klassische Körperbehinderte, der ja schon vor der Geburt kann das ja im Mutterleib schon festgestellt werden, bestimmte Behinderungen, zum Beispiel Glasknochen, Spina bifida, Hydrocephalus und. Die Kinder kommen halt auch weniger auf die Welt. Und das merken wir schon auch. Diese Kinder gibt es einfach weniger. Dafür kommen aber eben verstärkt durch Krankheit oder Unfall Behinderte zu uns. Also das ist nochmal eine ganz andere Problematik, weil man ja erstmal aus dem ganz normalen Leben kommt und dann innerhalb von kürzester Zeit damit umgehen lernen muss, in einem Rollstuhl zu sitzen oder bestimmte Dinge nicht mehr hinzukriegen, auch vom Gehirn her. Schädel-Hirn-Trauma, man erinnert sich nicht mehr, man kann Sachen nicht mehr sortieren, muss das alles erst wieder lernen. Das ist schon nochmal ein sehr schweres Schicksal, und wenn die dann mit einem klassischen, spastisch behinderten Menschen zusammenkommen, dann merkt man den Unterschied. Ein gesunder Spastiker, der hat sehr viel Stärke, ist sehr widerstandsfähig, sehr leistungsfähig. Also das sind alles diese guten Eigenschaften, die er hatte. Er ist zwar körperlich eingeschränkt durch seine Behinderung, aber sonst habe ich sehr, sehr oft sehr, sehr starke Persönlichkeiten da erlebt und auch sehr leistungsstarke Menschen erlebt, die dann Abitur machen und studieren und auch bei manchen auch eine gute Stelle irgendwo bekommen haben, weil der Spastiker sein Leben damit eingerichtet hat und seine Stärke und oft auch seine Persönlichkeit eben sehr, sehr gut ausgebildet ist und er damit lebt, seit er auf der Welt ist. Und dann schon auch hilfreich sein kann für so einen anderen jungen Menschen, der jetzt gerade mal 1-2 Jahre mit diesem Schicksal leben muss.
Ein gesunder Spastiker klingt für uns beim ersten Hinhören fremd. Die Argumentation ist überzeugend. Und bei meinen Besuchen in der Ernst-Barlach-Schule habe ich viele fröhliche, rollstuhlfahrende Kinder und Jugendliche wahrgenommen. Aber der Weg in eine Gesellschaft, die ihnen eine weitgehende Teilhabe ermöglicht, ist noch weit. Auch wenn das gegen Ende des Jahres verabschiedete Teilhabegesetz einige Verbesserungen gebracht hat, bleibt weiterhin auch auf der rechtlichen Ebene noch viel zu tun.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Und hier bei Radio Lora hören Sie gerade eine Sendung mit dem Thema Wege in eine inklusive Gesellschaft. Im ersten Teil wurde die institutionelle Unterstützung, die eine inklusive Schule, hier die Ernst-Barlach-Schule, geben kann, vorgestellt. Im zweiten Teil haben wir die Möglichkeit, Einblick in das Familienleben mit einem schwerstbehinderten Jugendlichen zu nehmen. Maxi und seine erweiterte Familie habe ich in Mistroy, einem Badeort an der polnischen Ostseeküste, kennengelernt und sie haben ganz spontan ihre Bereitschaft zu einem Gespräch erklärt.
Max Leonard, der im Bett liegt und einen Schnulli im Mund hat, der ist eigentlich die Hauptperson. Aber dieser Max Leonard kann uns nicht richtig mitteilen, was in ihm vorgeht. Oder manchmal nicht richtig mitteilen, was in ihm vorgeht. Oder ich verstehe es nicht so gut.
Also es ist so, er teilt sich sicher nicht auf die Weise mit, die wir kennen und gewohnt sind, sondern auf seine ganz spezielle Weise. Und das macht er ziemlich eindeutig. Also Maxi widerspiegelt tatsächlich 1:1. Und wir alle, die so mit ihm zu tun haben und im engeren Umfeld mit ihm sind, können das sehr gut deuten. Also das Maxi macht genau das relativ gut, sodass das Zusammenleben mit ihm diesbezüglich sehr leicht ist. Also er zeigt deutlich, was er will und was er nicht will. Und dadurch haben wir alle natürlich gute Chancen, ihn auf seine Weise auch verstehen zu können.
So wie Sie das jetzt sagen, war es ein langer Weg. Können Sie so ein bisschen für die Außenstehenden auch deutlich machen, wie Sie zu diesem Standpunkt gekommen sind?
Naja, also erstmal war es natürlich auch eine Akzeptanz unsererseits. Als man gemerkt hat, dass was nicht stimmt, ist man ja erstmal auf der Suche, was ist los, welche Möglichkeiten gibt es dagegen anzusteuern. Und das ist ein furchtbar zermürbender Prozess, der einen wirklich komplett bis an die Grenzen bringt, ne? So, und irgendwann war klar, er hat eine unklare Anamnese, aber eine schwere frühkindliche Epilepsie und die wird er auch irgendwie lange behalten, mit viel Glück vielleicht irgendwann mal loswerden, wenn er jetzt in die Pubertät kommt. Und in der Hinsicht hat man jetzt versucht, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist und das Beste draus zu machen. So, und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, mit solcher Situation wirklich umzugehen. Wir wachsen alle aneinander und das haben wir auch gemacht, indem wir die Situation akzeptiert haben, wie sie ist. Und ja, unseren Alltag gestalten jetzt. Also ich gehe einer Arbeit nach, Pauli, seine Schwester geht zur Schule, Max geht zu seiner Schule, morgens geht's aus dem Haus, nachmittags sind alle wieder da, sodass wir eigentlich auch versuchen, relativ normale Verhältnisse trotz unserer außergewöhnlichen Situation auch bei uns vorherrschen zu lassen. Ne?
Ja, was sind für Sie normale Verhältnisse?
Na, ich denke, das, was jeder unter normalen Verhältnissen versteht, Mutter, Vater, Kind, gesunde Kinder, das, was sich jeder wünscht. Und dann der normale Werdegang. Die Kinder bereiten die meisten Probleme, wenn sie ganz klein sind. Und jeder freut sich, wenn sie größer und älter werden und selbstständig werden und ihren eigenen Weg irgendwo gehen. Und bei uns war klar, je älter Max wird, desto größer werden die Probleme. Und insofern sind wir schon so ein bisschen weg von der Norm, weil wir natürlich auch größere Probleme haben und deshalb auch irgendwo anders unseren Alltag gestalten müssen, oder es lernen mussten, ihn anders zu gestalten.
Genau, ich denke, so schablonenmäßig normal kann es nicht sein. Sie haben auch gesagt, Sie sind aneinander gewachsen. Und das heißt, jetzt würde ich mal so umgedreht fragen, was haben Sie denn alles vom Max gelernt?
Max ist unheimlich stark. Also das muss ich so einfach auf den Punkt bringen, da brauche ich gar nicht viel weiter zu kommentieren. Was der kleine Junge in seinem Leben, bisherigen Leben mit seinen 13 Jahren schon alles durchgemacht hat, ich glaube, das bleibt manch einem Erwachsenen bis ins hohe Alter erspart. So, und das ist eigentlich furchtbar und da könnte man schon sagen, wie furchtbar. Ich könnte daran verzweifeln und Mitleid haben und einfach schon mal aufgeben und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil er hat eigentlich den Weg bestimmt, indem er gezeigt hat, dass er damit super gut trotzdem umgehen kann. Und er ist kein leidlicher Junge in dem Sinne, sondern ein absolut fröhliches Kind, also der auch wirklich 1:1 widerspiegelt, ob es ihm gut geht oder nicht und völlig unkompliziert ist. Also wir sind ja schon auf dem Weg hierher, ne? Haben wir gesagt, Menschenskinder, den Jungen hörst du nicht, das ist eine lange Fahrt, der ist total lieb, der genießt das, der kuschelt sich an, der guckt aus dem Fenster und freut sich, dass es ihm auch mal wieder in eine andere Richtung geht und akzeptiert alles, wie es ist, der macht alles mit. Der wacht hier morgens auf, der guckt erstmal um sich, als ob er irgendwo auf dem Mars gelandet ist, ne? Und dann stellt er fest, ups, ist ja doch gar nicht so schlecht, sieht erstmal weiß aus wie Krankenhausbetten, kommen die gleich mit der Spritze um die Ecke? Nee, doch nicht. So, und dann geht's eigentlich mit ihm unkompliziert weiter. Also man kann ihm eine ganze Menge zumuten, trotz seiner schweren Krankheit. Und das macht's für uns eben auch leichter, ne?
Also, ich heiße Paula Luisa. Ich bin 16 Jahre alt. Und ja, also, ich liebe meinen kleinen Bruder wirklich sehr.
Was magst du am liebsten am Max?
Naja, also er ist halt, wie Mama schon sagt, sehr entspannt und auch fröhlicher Junge. Man kann gut mit ihm kuscheln und er ist extrem lieb.
Was machst du sonst so? Du gehst in die Schule, nehme ich an. Welche Klasse?
9. 10.
Okay. Jetzt sind gerade Ferien. Jetzt, ich habe euch spontan angesprochen beim Frühstück. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ihr herkommt. Erzähl doch einfach mal, wo ihr herkommt, in welche Art von Schule du gehst.
Ja, also ich gehe auf ein Gymnasium und möchte gerne die 12. Klasse abschließen.
Und aus welcher Stadt kommt ihr?
Plau am See. Genau, es liegt in Mecklenburg-Vorpommern.
Du willst 12. Klasse, also Abi machen. Und hast du schon irgendeinen Plan, wie es dann nach dem Abi weitergeht?
Nein, also ich weiß auch nicht genau, was ich machen möchte. Das muss ich mir noch gucken, was ich mache denn.
Also ich komme aus dem Westen, ihr kommt so aus dem Osten von Deutschland. Diese Ost-West-Thematik, spielt die irgendwie eine Rolle?
Also eigentlich nicht wirklich, ne.
Ich denke, wenn, dann kennt sie es eher so durch uns Eltern oder durch die Großeltern. Meine Eltern waren schon zu DDR-Zeiten eben auch sehr in der Kirche engagiert, sodass das für uns eigentlich auch ein Gewinn war. Wir haben es als Gewinn empfunden. So, und dementsprechend sind wir auch mit der Zeit danach umgegangen. Ich könnte jetzt nicht sagen, schlecht oder gut oder weiß, würde ich auch nicht wollen. So bin ich generell nicht eingestellt und so war es für uns auch nie. Also es war nie ein Thema, was irgendwo als Problem im Raum stand. Dass es Probleme gibt in jeder Gesellschaft, auch in dieser, das ist vollkommen klar. Aber das hat nichts mit Ost und West zu tun. Das ist ein generelles Problem.
Das stimmt. Und dann sind wir wieder bei Max. Da geht es um Inklusion. Und Inklusion bedeutet, dass alle Menschen ihre besonderen Bedürfnisse haben. Und die Gesellschaft so gestaltet werden muss, dass alle Menschen ihre besonderen Bedürfnisse auch möglichst integrieren können, ohne diskriminiert zu werden. Da sind wir alle gleichberechtigt in der Hinsicht.
Also erstmal ist es ja ein ganz lobreiches Ziel, ne? Um das mal vorweg zu schicken, was sich ganz sicher nicht so 1:1 umsetzen lässt. Aber der Grundgedanke, der menschliche, der dahinter steckt, der ist natürlich lobenswert. So, und bei uns ist es natürlich auch so, auch wir stoßen mit einem mehrfach schwerstbehinderten Kind schon an Grenzen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir schon versuchen, unseren normalen Alltag zu finden. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man gar nicht so sehr von der Norm abweichen möchte. Wir akzeptieren so, wie wir sind und wir haben natürlich auch, ja, Recht will ich gar nicht sagen, aber zumindest den Wunsch, dass auch die Gesellschaft das so sieht und so akzeptiert, dass man sich mit einem behinderten Menschen auch in die Öffentlichkeit trauen kann.
Jetzt darf ich mal ganz kurz dazwischen, Sie haben ein Recht.
Konvention, genau. Aber wollte ich gar nicht greifen. Also das ist tatsächlich so, aber wie gesagt, Recht ist das eine, aber der normale Alltag ist was anderes. Und ich würde auch nicht jetzt mit einer Behindertenrechtskonvention wählen wollen, um eine Akzeptanz in der Gesellschaft zu finden.
Nee, das werden Sie auch nicht schaffen. Genau, das werden Sie dadurch schaffen, dass Sie das vorleben und sich trauen.
Ja, genau, man muss sich trauen, so ist es. Also es ist ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, meine Güte, ich traue mich jetzt hier alles mit Max, aber man wächst dann mit diesen Aufgaben. Und ich denke mal, und da gehe ich wieder von mir als Mutter aus, mein Kind hat die gleichen Rechte wie jedes andere Kind und ist ein Teil dieser Gesellschaft und ist lieb und nett und integriert sich auf seine Weise. Warum soll ich ihn irgendwo verstecken und einsperren? Ne, sondern möchte ihm natürlich auch das zuteilwerden lassen, was ihn auch glücklich macht und auch eine gewisse Abwechslung bieten, zum Beispiel in Urlaub zu fahren. Und wir haben uns ja auch hier getroffen. Und insofern finde ich das natürlich auch lobenswert ihrerseits, dass sie so auf uns zugekommen sind und gesagt haben, okay, sie kommen hier in so ein gediegenes Haus mit ihrem Kind. Da schlucke ich natürlich auch erstmal. Also sind wir ja doch irgendwie aufgefallen, inklusivmäßig. Aber so, es hat was natürlich mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Mut zu tun. Das ist schon so.
Also ich muss jetzt mal zu mir sagen, ich habe nicht geschluckt, sondern ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass es ein Kind im Rollstuhl gibt, was hier Urlaub machen kann. Also ist eben nicht selbstverständlich.
Kann ich vielleicht auch dazu sagen, ich habe Gott sei Dank ganz tolle Freunde. Meine Freundin sehen Sie gleich hier neben uns, die Beate. Und die machen einen auch stark. Also wenn man merkt, man ist in der Gesellschaft nicht isoliert, man ist zwar selber vielleicht eine starke Persönlichkeit, aber man hat auch noch super Freunde, die einen auffangen und mit unterstützen, weil alleine ist immer irgendwo ein Einzelkämpfer zu sein, eine Pool-Position, die man nicht unbedingt gerne hat, weil sie einfach ins Negative geht. Aber sobald man unterstützt wird, und diese Unterstützung habe ich eben durch unsere Freunde, ist es nochmal eine andere Situation, die es einfach leichter macht, auch sich in der Gesellschaft ganz frei und ungezwungen zu bewegen. Also, dass wir auffallen mit Max, ist mir vollkommen klar. Max hat nun mal seine Einschränkungen. Ne? Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir inzwischen eigentlich das auch nicht so sehr als störend empfinden, sondern uns freuen, dass auch die Menschen um uns herum das offensichtlich ganz gut tolerieren, dass wir ja ganz gut auch öffentlich unterwegs sind. Ne?
Tolerieren finde ich so ein bisschen zu schwach. Für mich geht es also schon in die Richtung, es gibt viele Arten von Behinderungen. Es gibt welche, die man sieht und welche, die man nicht sieht.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Eltern mit Kindern, die relativ unerzogen sind, sage ich mal ganz salopp, öffentlich unterwegs sind, da sage ich immer, ja, meine Güte, eigentlich müssten die sich vielleicht für irgendwas schämen, aber ich nicht für mein krankes Kind, weil das ist eigentlich super gut erzogen, ja, und für seine Verhältnisse macht es nichts verkehrt und kann das auch gar nicht ändern. Also warum sollen wir uns irgendwo verstecken oder ein schlechtes Gewissen haben? Insofern ist das völlig richtig, muss ich Ihnen recht geben. Also Toleranz ist nicht das richtige Wort, sondern ich freue mich eigentlich generell, dass es gut klappt und ja, die Akzeptanz da ist. Einfach die Akzeptanz da ist.
Sie haben jetzt von Ihren Freunden gesprochen, Freundinnen. Wie war denn die Unterstützung von staatlicher oder kommunaler Seite bei dem Werdegang von Max?
Nun gut, wir kommen aus einer Kleinstadt und in der fühlen wir uns eigentlich gut aufgehoben. Das ist, denke ich, auch noch eine andere Richtung, weil es irgendwie familiärer ist. Also wir sind nicht so ganz unbekannt und die Leute kennen uns und die kennen Max. Und wir können auch ganz entspannt mit ihm durch die Gegend gehen und einkaufen und was man sonst so zum Alltag braucht und macht, ohne schief angeguckt zu werden. Das stärkt einen wahrscheinlich auch auf Dauer irgendwo, dass man weiß, also es ist überhaupt kein Problem für andere Leute, damit umzugehen, sodass man sich dann wahrscheinlich auch in einem größeren Radius irgendwo bewegen kann, ohne immer gleich ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Ja, von kommunaler Seite aus, wie gesagt, wir sind eine kleine Stadt, da gibt es kein Problem. Also da sind auch regelmäßig Einrichtungen, die sich um Behinderte kümmern und auch viele behinderte Gruppen, die dort Urlaub machen. Also das ist, denke ich, auch ein ganz, nicht ein typisches, aber ein normales Bild für Plau. Ja, dass sie dort mit Behinderten gut umgehen und sie auch eine gute Akzeptanz dort finden. Ja, und ansonsten ist man natürlich gerade am Anfang ein Einzelkämpfer irgendwo, ganz klar, weil wer soll einem das abnehmen? Das ist wie in allen anderen Bereichen auch, dass man irgendwo, wenn ich zum Beispiel an Krankenkassen oder sowas denke, sich immer erstmal stark machen muss, bis es dann auch die Richtung geht, dass es irgendwie von alleine gut klappt. Ne? Aber das, denke ich, trifft auch für normale Menschen zu in dem Sinne. Ich will mich jetzt nicht als unnormal bezeichnen, aber ne? Ein bisschen anders ist es ja schon. Also wenn ich mich nicht für meine Kinder einsetze, wer macht es? Ne? Und insofern ist das einfach so ein mütterlicher Instinkt, den jeder andere auch für seine Kinder aufbringt. Und der ist natürlich eine Wahnsinnsmotivation, ein Antrieb, auch stark zu sein. Das fällt einem auch nicht schwer. Man wächst, wie gesagt, mit der Rolle und irgendwie hat das nachher auch einen gewissen Gleichfluss und es läuft dann irgendwie. Ne?
Und wie war es von ärztlicher Seite? Also haben Sie sich da irgendwie aufgehoben gefühlt, so ein bisschen?
Ja doch, es ist schon so, dass man natürlich erstmal viele Ärzte aufsucht und viele Diagnosen möchte, um irgendwo Gewissheit zu haben, aber vor allen Dingen um Hilfe zu haben. Ne? Und da ist es eben auch ganz unterschiedlich. Bei dem einen fühlt man sich aufgehobener als beim anderen. Und insgesamt würde man sich natürlich auch freuen, wenn man so ein bisschen was von der Last ablegen könnte und sagt, ach, hier nimmt mich mal selber einer an die Hand, ne, und sagt, dies und jenes passiert. Und da muss man aber selber immer wieder die Initiative ergreifen und eben als Mutter stark sein und sagen, okay, dich nimmt jetzt nicht wirklich einer an die Hand, aber die stößt auch keiner weg, was auch gut ist. Also ich habe mich insgesamt schon gut aufgehoben gefühlt. Wir haben jetzt nicht so direkt sehr viele Fachärzte vor Ort, weil wir sind halt eine Kleinstadt, ne? Aber so in der unmittelbaren Umgebung, in unserer Landeshauptstadt Schwerin zum Beispiel, da sitzen eben auch eine ganze Menge Ärzte, die eben Max gut kennen und wo man dann auch Vertrauen hat, dass sie sich um die Entwicklung von Max Gedanken machen und man sich eigentlich auch gut aufgehoben fühlt. Ne?
Und in welche Schule geht der Max?
Max geht nach Doppertin in die Schule zur individuellen Lebensbewältigung. Das ist jetzt die Theodor-Fontane-Schule. Und ich glaube, um die 50 Schüler gehen dort aus dem Umkreis. Ne, mit mehr oder weniger starken Einschränkungen. Aber auch gut, denke ich, weil Inklusion, wenn ich jetzt so wieder an das allgemeine Thema denke, ist nicht um jeden Preis möglich. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste Max in eine normale Grundschule geben, unter den Verhältnissen, wie ihm jetzt unterrichtet wird, auf gar keinen Fall. Da bin ich dankbar, dass es eben solche Schulen gibt, die sich eben speziell um Kinder wie Max kümmern. Ne? Also es muss für mich auch, damit ich arbeiten kann, muss ich ein gutes Gefühl haben, dass Max über Tag gut aufgehoben ist. Ja.
Und ich habe ihn ja jetzt nicht richtig viel wahrgenommen, sondern beim Frühstück halt. Und welche Fortschritte haben Sie bei Max wahrgenommen, so im Laufe seines Lebens?
Naja, also es ist so, wir haben immer wieder Fortschritte und wir haben auch eine ganze Menge Rückschritte. Manchmal hat man das Gefühl, wir gehen mehr zurück als vorwärts. Also es ist so, ich freue mich, dass Max nach wie vor insofern aktiv teilnimmt, dass er sich selbstständig hinsetzen kann, dass er sich im liegenden Zustand in alle Richtungen bewegen kann, dass er immer wieder alleine hochkommt, dass er den Kontakt zu uns sucht, dass man ihn mit Dingen, die seine Aufmerksamkeit erregen, auch nach wie vor locken kann, dass er sich zum Beispiel gerne Bücher anguckt, dass er den Kontakt zu uns sucht oder zu Menschen, die er mag, dass er sie auch wirklich dann gerne umfasst und auch mal drückt oder sein Köpfchen anlehnt. Also das sind Dinge, wir hatten eigentlich schon mal einen anderen Zustand, zum Beispiel, dass Max eben auch gut gestanden hat, dass er geführt laufen konnte und so. Die werfen einen natürlich zurück, wenn man dann merkt, dass es eben durch Ursachen, die nicht immer ganz klar sind, auch wieder etliche Kilometer zurückgeht. Und trotzdem, ja, muss man dranbleiben und hoffen, dass es nicht der Endzustand ist. Ne? Leben ist Veränderung. Und solange wir positiv eingestellt sind, hoffe ich auch für Max immer wieder, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen und wieder dahin kommen. Einfach aus dem Grunde, weil ich natürlich möchte, dass er seine Lebensjahre nicht nur im liegenden und sitzenden Zustand verbringen muss, sondern ihm wieder auf die Beinchen kommt, da wo wir auch schon mal waren. Ne? Aber wie gesagt, sein Krankheitsbild ist ihm sehr vielfältig und lässt nicht immer nur Fortschritte zu, sondern es geht ihm auch ganz oft durch das Krampfen auch immer wieder mal zurück. Ne?
Also das lässt so ein bisschen von der Schwierigkeit ahnen, die ihr Leben ist. Mehr als bei Eltern, die mit nicht so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben oder zu tun haben. Kämpfen ist vielleicht das Falsche, weil es ist so eine gewisse Hingabe auch von ihrer Seite, von ihrer mütterlichen Seite dabei, um zu sagen, mein Kind ist so, wie es ist und ich bin die Mutter und ich begleite es. Was geht sonst?
Ja, das ist der einzige Weg, anders geht's gar nicht. Also entweder gebe ich mich mit der Situation negativ hin und sage, ich kann da nichts mehr tun. Ich bin selber mir schon genug und zu viel, weil ich einfach keine Kraft mehr habe. Oder mein Kind macht mich stark, so wie wir hier auch gesprochen haben. Und ich weiß, dass Max mich stark macht und Pauli genauso. Ich bin unheimlich stolz. Als Außenstehende sieht man es immer noch anders als diejenige, die Person selber, die es betrifft. Und Pauli ist damit groß geworden. Und da kann ich auch nur so ganz doll dankbar sein, weil sie musste frühzeitig lernen, zurückzustecken, dass sie die Situation so akzeptiert hat, wie sie ist und ein wundervoller Mensch geworden ist. Keiner, der jetzt missgünstig auf seinen Bruder guckt oder mir Vorhaltungen macht, dass sie zu kurz gekommen ist, weil sie so oft auf irgendwas verzichten muss. Na, man bemüht sich, muss ich ganz ehrlich sagen, bemüht sich natürlich auch. Paula hat ein Anrecht darauf, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gerne möchte. Und trotzdem, ich kann auch immer nur sagen, ich bemühe mich, es geht nicht immer, ne, weil Max immer wieder aufgrund des schweren Krankheitsbildes einfach im Vordergrund steht. Und trotzdem ist Pauli wirklich so ein fantastisches Kind, die mich unheimlich stolz macht. Und da bin ich wieder bei der Motivation. Sowohl Max, der lieb und unkompliziert ist, und Paula, die es ebenfalls ist. und ihre Hingabe zu ihrem Bruder als selbstverständlich empfindet und die Situation, die wir haben, auch als selbstverständlich, dass es mir einfach das leicht macht, mir selber auch, mich ja, der Situation ganz hinzugeben. Und deshalb bin ich wieder auch am Anfang und sage, für uns ist das ein normaler Alltag. Ne? Also wir haben einfach so den normalen Alltag auf unsere Weise und sehen uns gar nicht so viel anders als andere, ne? Trotz einer anderen Situation.
Lora München, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Das Thema dieser Sendung heißt Wege in eine inklusive Gesellschaft. Wir sind fast am Ende. Wir haben von den Ernst-Barlach-Schulen erfahren, wir haben Einblick in das Leben einer Familie mit einem schwerstbehinderten Kind genommen. Jetzt zum Schluss nochmal das Leben in einer inklusiven Gesellschaft, die immer auch eine offene Gesellschaft ist, setzt Stärke und Selbstbewusstsein voraus. Selbstbewusstsein in dem ursprünglichen Sinn von sich seiner Selbstbewusstsein. Die letzten Worte gehören Frau Weide-Gerdtke. Ich verabschiede mich für heute, danke Felix an der Technik. Verantwortliche Redakteurin war Beate Stölzel.
Ja, es ist, also München ist wirklich super. Wir haben ja unseren Behindertenbeauftragten, den Herrn Utz, der ja auch sehr verknüpft ist, auch mit der Pfennigparade, mit allen möglichen Einrichtungen und da sehr viel in München auch bewegt hat, der Behindertenbeirat und so. Also ich denke, München ist da vorbildlich. Andere Städte, ja, da ist oft schon noch einiges zu tun. Aber es tut sich was, auf jeden Fall. Und es hat sich verbessert, würde ich schon sagen. Ich hoffe, es bleibt so und geht nicht wieder in eine andere Richtung. Also diese Vielfalt hier in München für alle Gruppen und für alle besonderen Menschen ist hier schon besonders schön. Und ich hoffe, das bleibt so und geht nicht in die andere Richtung wieder.